Zwischen Bäumen. Der Podcast für die deutschsprachige Hängematten-Community.
Moin und herzlich willkommen, ihr da draußen, zu einer weiteren Folge aus der Welt des Hängemattierens. Ich bin Sundance und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Wuppiton. Ich stell dich mal mit meinen eigenen Worten vor. Du bist vor kurzem 60 Jahre alt geworden und lebst im schönen Eckernförde, unweit des Ostseestrands. Du gehst gerne angeln, du liebst Tiere, insbesondere dein Hund Bonnie. Du weißt sehr viel über Hängematten und überhaupt über Outdoor und auch Bushcraft. Du bist ein Typ, der gerne ausprobiert, du bastelst gerne, verfeinerst, erfindest und du bist kein Freund von Tütensuppen. Und du gehörst auch nicht zur Fraktion der ultraleicht Jüngerinnen und Jünger. Aber vor allem bist du viele Jahre um die Welt gereist. Von Asien bis nach Amerika und hattest dabei eine Hängematte im Gepäck. Und darum bist du auch ein richtig guter Gesprächspartner, wenn es um das Thema Weltreisen mit der Hängematte geht. Darüber sprechen wir und auch darüber, welches Setup dich begleitet hat, wo das Ganze gut funktioniert hat und wo vielleicht auch nicht. Also, schön, dass du da bist, Wuppiton. Willkommen bei Zwischen Bäumen.
Ja, moin Ascendance und moin liebe Hängematten-Kollegen. Ja, freue ich mich hier zu sein und dass wir mal so ein bisschen über mich sprechen können.
Mit Hängematte auf Weltreise, so haben wir diese Folge überschrieben. Aber bevor wir richtig einsteigen, also wir zwei, wir kennen uns, das können wir verraten. Wir hängen auch immer mal wieder zusammen ab, meist in Ostseestrandnähe für einen Overnighter. Passt das so ungefähr, wie ich dich vorhin vorgestellt habe, oder was gehört noch zu dir?
Ja, trifft es eigentlich so ziemlich gut, ne? So die Vorstellung mit vielleicht auch bei mir so insgesamt mit Schwerpunkt Reisen. Das war quasi so mein Hauptlebensinhalt. So, ja, im Prinzip so seit ich 20 bin, 19, 20. Ja, ne, trifft das eigentlich ganz gut.
Du wohnst und lebst heute in Eckernförde. Wo kommst du eigentlich her?
Ich bin ursprünglich ein Ruhrpottkind, geboren in Wuppertal, aufgewachsen in Essen und habe da eigentlich so meine ganze Jugendkindheit verbracht, bis ich dann halt mit dem Reisen angefangen habe, habe dort die Ausbildung auch gemacht und war dann zwischen den Reisen immer mal wieder zu Hause sozusagen und habe mich dann vor einigen Jahren dann aufgemacht. Ja, ich denke so jetzt im gewissen Alter, wenn du dich so langsam zur Ruhe setzt oder setzen musst, ist die Ostsee ganz schön. Und dann bin ich halt hier hängen geblieben.
Du bist viel gereist. Woher kommt deine Liebe zum Draußensein eigentlich? Gab es jemanden, der das in dir geweckt hat? Manchmal sind das ja Menschen, die einen irgendwie geprägt haben. Wie ist das bei dir damals gewesen?
Also das grundsätzliche Draußensein, vor allen Dingen auch das über Nacht draußensein, da hat mich mein Onkel mit angesteckt, leidenschaftlicher Angler. Sein Sohn, also mein Cousin, der hatte da wenig Lust mitzugehen und da hatte halt so ersatzweise quasi mich im Alter von 6 das erste Mal mitgeschleppt, dann zum Nachtangeln am Baldener See an der Ruhr. Und da war ich so vollkommen fasziniert, so von der ganzen Nacht draußen. Und wir haben auch ein paar Aale gefangen und von da an war ich quasi infiziert.
Wie alt warst du, als du dann deine erste Reise unternommen hast?
Ich habe dann eine Ausbildung gemacht nach der Schule als Zootierpfleger im Wuppertaler Zoo und wollte ursprünglich eigentlich nur mal nach Afrika und mir so die Tiere in Freiheit angucken und halt mehrere Nationalparks, hauptsächlich in Ostafrika, bereisen und mir das halt mal so vor Ort angucken alles. Und habe das dann auch gemacht, bin dann nach Afrika mit einem One-Way-Ticket und bin da ja etwas über ein halbes Jahr dann gewesen, mehrere Nationalparks besucht. Mal per Anhalter, mal zu Fuß, mal mit dem Boot, so alles, was ich so anbot, herumgereist und habe so viel Spaß dran gehabt in der Reiserei. Da habe ich schon ja recht bald eigentlich geahnt, das war ich meine letzte lange Reise. Ne? Und bin dann ursprünglich, da hatte auch eine Freundin, die zu Hause gewartet hat, die Arme, und wollte ursprünglich dann wieder nach Hause und dann wieder zurück in den Zoo oder zumindest in meinen Job als Tierpfleger. Und habe mich dann aber entschieden, nee, ich mache einfach noch weiter. Mal gucken, wie weit ich komme. Und bin dann zurück nach Brüssel geflogen, von da mit der Bahn nach Amsterdam, von da zu Hause angerufen und bin dann in die USA nach New York geflogen. Und von da aus ging es dann weiter, Kanada, Mittelamerika, Neuseeland, Australien. Insgesamt ungefähr 2,5 Jahre, bis ich dann in Australien wurde ich dann mal erwischt beim Überziehen meines Visums. und illegale Arbeitsaufnahme und wurde dann auch nach 10 Tagen Abschiebehaft, wurde ich dann direkt ausgewiesen und dann war die erste große Reise dann erstmal vorbei. Ja, und dann hat sie mich halt ein paar Monate gehalten, schnell einen Job gesucht für ein neues Ticket, bisschen die Ausrüstung verfeinert nach damaligen Möglichkeiten und bin dann wieder los. Nochmal Nordamerika, ja, und dann von da weiter und insgesamt dann halt so mit, also ohne den Unterbrechungen war ich dann insgesamt so etwas über 15 Jahre dann durchgehend auf Reise, circa 7 Jahre davon mit dem Rucksack, so als Backpacker sagt man heute, überwiegend so als Hitchhiker und auch mit Pferd, alles was ich anbot, ne? Hauptsache ich irgendwie, wie ich halt vorangekommen bin, ohne festen Plan, ne? So ganz grob die Route im Kopf, aber immer wieder abgewichen so ein bisschen, weil man weiß nie, so wenn man allein unterwegs ist, man kann nicht so weit im Voraus planen. Und dann nach diesen 7 Jahren war ich dann nochmal 8 Jahre mit dem Fahrrad unterwegs, auch so mit Zwischenstopps dann zu Hause. Aber das waren dann insgesamt so 8 Jahre, etwas über 8 Jahre.
Wie alt bist du gewesen, als du das erste Mal, als du dir damals das Ticket nach Ostafrika gebucht hast?
Da war ich 20.
Also mit der Ausbildung fertig und einige Arbeitserfahrung bereits gesammelt dann auch.
Genau, da habe ich halt ein bisschen gespart noch, ne, so für die Grundausrüstung. Ich hatte da eigentlich gar nichts Vernünftiges. Ich hab vorher als Jugendlicher, so mit den Kumpels, haben wir auch so Overnighter im Wald gemacht oder halt auch dieses viele Nachtangeln. Aber da hatte ich dann überwiegend so die alte Bundeswehrausrüstung, die man gebraucht, so in den NATO-Shops bekommen hat und Sachen halt aus dem Angelbereich und habe mich dann halt mit besseren Sachen, vor allem ein guter Rucksack. Das war damals ein Low Alpine, die kamen da gerade so verstellbaren so raus. Einen vernünftigen Schlafsack, ein vernünftiges Tarp und deswegen halt noch die Zeit lang da beschäftigt halt im Zoo. Bin dann nach Verlust des Fingers, habe ich dann auch noch verloren. Vorher, da gab's dann nochmal Kohle von so einer Unfallversicherung und dann war die Sache mit Ticket und Geld sparen und so hatte sich dann erledigt. Da bin ich auch recht schnell los.
Du hast mir erzählt oder du hast gesagt, du bist vor allen Dingen auch deswegen dorthin gereist, um dir die Tiere anzugucken, die in freier Wildbahn zu erleben und zu sehen, die du vorher nur aus dem Zoo kanntest. Es gibt hier aber manchmal noch eine Frage nach dem Warum dahinter. Also hast du dir die Frage selbst mal gestellt oder gibt es eine Antwort darauf, warum es dich immer wieder so in die Ferne gezogen hat?
Ja, ich meine, ich habe natürlich sehr oft darüber nachgedacht, warum das auch nie geendet hat, dieser Drang quasi immer mehr, immer weiter, immer neue Reisen. Ja, das, also meine Mutter und so, meine, die mich sehr gut kennen, die vermuten, das steckt wohl irgendwo schon so ein bisschen in mir drin. Ne? So als kleines Kind auch von zu Hause jetzt nicht, weil es mir zu Hause schlecht ging, ganz im Gegenteil, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, aber einfach aus Abenteuerlust, dass ich dann auch schon mal ausgebüxt bin für ein paar Stunden. Irgendwo an Eisenbahngleisen entlang gelaufen bin und so Sachen gemacht habe. Ich habe halt immer so einen Drang verspürt. Ich war immer neugierig, was ist denn da hinter dem nächsten Hügel? Was ist denn da auf der nächsten Insel? Einfach der Drang, da weiterzufahren und zu gucken, was gibt's denn da noch so alles. Und, ja, und das wurde, man kann wirklich schon fast sagen, dann irgendwann zu so einer Art Sucht. Ich hatte es für mich so im Kopf immer so ein bisschen vorgeschoben, ne? Als ich dann 30 war, habe ich dann, anstatt zu sagen, ja, okay, jetzt reicht's, ne, 30 und musst du mal gucken, du wirst vielleicht sesshaft, habe ich dann gesagt, okay, komm, bis 35 geht noch. Und als ich dann 35 war, egal, bis 40 schaffst du auch noch, bist noch fit. Ne, und so, das, ich wollte einfach nicht, dass das endet, dieses abenteuerliche Leben.
Wie hast du dich in der Zeit finanziert? Also woher kam das Geld? Ich habe rausgehört, ein Vater, der im Hintergrund mit einem fetten Konto war nicht da, der dir deine Reisen und deine Spleens bezahlt hat. Wie hast du das
Also
gemacht?
ich habe bis auf die erste Reise, zumindest nicht bis zum Ende, aber zumindest so bis über die Hälfte, hatte ich halt durch die Ersparnisse von Job im Zoo und von der Versicherung von meinem verlorenen Finger. Da konnte ich dann erstmal, ja, ein knappes Jahr konnte ich da von reisen. Ja, und dann war Portemonnaie, ging es dann langsam so ein bisschen Ebbe im Portemonnaie und habe dann überlegt, auch suchst du halt einen Job irgendwo. Ne? Hast du schon ein paar Sachen kannst du, bist nicht, stellst dich nicht ganz so dumm an in vielerlei Hinsicht. Sprache geht auch ganz gut. Also suchst du den Job. Und das hat eigentlich, ne, dann irgendwann bekommt man so den Dreh, wo sucht man, wie sucht man am besten. Ich habe es halt hauptsächlich persönlich versucht, bin persönlich rumgelaufen, ja, anstatt über irgendwelche Anzeigen oder so in Zeitungen. oder habe mir auch schon mal irgendein Branchenbuch geschnappt und dann so gezielt Baufirmen oder was da so im Kopf rumschwebte, angerufen, ob die gerade jemanden brauchen noch und so. Das ging halt eigentlich fast immer innerhalb von wenigen Tagen, dass man da wirklich einen Job bekommt.
Wann bist du dazu gekommen, dein Reisegepäck so zu verändern, dass eine Hängematte tatsächlich auch zu deinem ganz festen Bestandteil da wurde?
Ja, das war auch in der ersten langen Reise, als ich dann in den USA war. Da habe ich dann mehrere Wanderer getroffen, die sich, das waren überwiegend selbstgeschneiderte Hängematten, mit dabei haben, so ohne Moskitonetz und so Sachen. Zwar mit Tarp auch schon. Ich hab sogar den einen oder anderen getroffen, der schon Gurte benutzt hatte. Ich denke, das waren so aus dem Auto, so Sicherheitsgurte. Vermute ich mal, die sahen zumindest so aus. Und hab mir das dann, hab, durfte dann auch mal Probe liegen und so und fand das richtig klasse. Ja, und da gab's auch noch nicht, da hat man auch schon Stoffe genommen, ja, ähnlich Fallschirmseide. Ich denke mal, dass das aus Fallschirm war. Manche hatten Hängematten, selbst genähte Hängematten aus Baumwolle mit dabei. So aus ja, etwas leichteren Canvas-Stoff, vermute ich mal. Und da habe ich dann von einem, der hatte noch eine über. Die war, glaube ich, 10 Fuß lang. Und der hat sie mir überlassen. Und die hatte ich dann lange Zeit mit dabei. Und halt, ja, mit Tarp drüber, damals noch ohne Mückennetz, in üblen Mückengegenden oder vielen Insekten, habe ich mir damals mit Spray oder solchen Sachen beholfen. Und mir dann irgendwann auch in so einem Militärshop so ein gebrauchtes, ich mich recht erinnere, war das irgend so ein US Marine Corps Mückennetz. Und hab das dann genutzt halt.
Das erste Mal mit Hängematte bist du dann in den USA unterwegs.
Genau, ne? Und dann habe ich halt so oft es ging versucht, da in der geschenkt bekommenen Hängematte zu übernachten. Und fand das richtig klasse, ne? Und dann kam dann halt der Lernfaktor dazu, ne? Wie liegt man sich besser mit der Spannung, weil da gab es doch keine Ritschlein. Ja, das musste ich dann jeden Tag so nach Gefühl dann machen. Aber das wurde dann halt von Tag zu Tag besser, dass man da wirklich ein Gefühl für bekommt. Und Underkills gab es damals auch noch nicht. Also ich kannte das nicht. Auch die Leute, die ich getroffen hatte mit Hängematte, die hatten alle eine Isomatte, alle so ja Evazot oder ähnliches Material.
Wann hat sich das so verändert, dass du auch ein Underquilt und sowas mit dabei hattest, oder hattest du den tatsächlich nie gar nicht richtig mit dabei?
Ich hatte das dann bei einer späteren USA-Reise, habe ich dann einmal gemerkt, oh, das sind ja mittlerweile deutlich mehr Hängematten-Camper unterwegs als wie noch beim ersten Mal. Und einige von denen hatten schon diesen Wubi, also so ein Poncho-Liner, sich selbst zusammengezimmert unter die Hängematte gehängt. Und durfte dann auch mal Probe liegen und denk, ja, du hast ja eigentlich kann man so erst richtig den Vorteil der Hängematte nutzen, ohne die Isomatte. Ne, sich also bequem diagonal drin liegen, ohne dass die Matte unter einem verrutscht oder so. Und das hat mir sehr gut gefallen, aber hab das ein bisschen so aus den Augen verloren dann eigentlich eine Zeit lang und hab dann zum Ende des dritten USA-Aufenthalts, da habe ich dann welche getroffen mit Hängematte. Das war in Washington und in Oregon, die selbstgemachte, also wo man schon sagen konnte, selbstgemachte Underkills genutzt haben. Das war so, es muss so, ich meine, 89 oder so gewesen sein. Und die hatten schon so auch schon mit Schnüre zum Einhängen, kleine Haken dran und das war schon sehr nah, was man heute so hat. Genau, es waren noch nicht die mega warmen, ne, die man so auch im Winter hätte nutzen können. Da hätte man wahrscheinlich 2, 3 von diesen selbstgeschneiderten. Das waren auch teilweise ehemalige Schlafsäcke, die dann so ausgedient waren, auch nicht mehr ganz so den Loft hatten wahrscheinlich und dann einfach so ein bisschen zurechtgeschneidert wurden, umgenäht wurden zum Underkilt. Weil zu kaufen gab es, soweit ich weiß, keine.
Ich weiß auch nicht genau, wann das losging mit den richtigen Underquills. Wenn ich das richtig erinnere, so die kommerziellen Hängematten, die ersten, die müssen irgendwie auch mit der US-Armee zu tun gehabt haben, möglicherweise Vietnam oder die Ecke auf alle Fälle tropische Region. Und da sind Underquills ja auch nicht so wirklich von Vorteil oder überhaupt braucht man die wahrscheinlich auch nicht. Oder wenn, dann nur ganz dünne oder dann reicht es auch, wenn man irgendwas einfach nur reinlegt.
Ja, genau. Also damals gab's ja diese Militär, ja, diese Kastenform-Hängematten quasi, ne? Die hatten schon Moskitonetz und ein kleines Regendach drüber. Und da haben die Soldaten dann halt ihren Wubi, ihren Poncho-Liner drunter gebunden.
Das heißt, du bist ab Mitte, Ende der 80er Jahre, gehört eine Hängematte immer mit in dein Gepäck rein. Gab es noch irgendwelche Sachen, die du dir da zusätzlich mitgenommen hast? Also irgendwie Haken, dass du nachts auch mal besonders gut irgendwo übernachten konntest, wenn das von den Aufhängemöglichkeiten her nicht perfekt war? Oder hast du das irgendwie ergänzt noch?
Ja, ich hatte eigentlich eine ganze Weile später hab ich mir Ringschrauben besorgt. Ich hatte das bei einem gesehen, der hatte sich in so einer, kleinen Wanderhütte, hatte der sich Ringschrauben in die Balken geschraubt und hat sich da aufgehängt. Ich hatte damals noch Feuerwehrkarabiner aus Stahl, die hat man genutzt. So die Bergsteiger, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also die haben mich aber gut gehalten, diese Stahlteile, die waren halt ein bisschen schwerer. Und die habe ich dann in diese Ringschrauben eingehängt. Die hatte ich eigentlich bis ich hier nach Eckernförde kam, hatte ich sogar noch eine mit.
Und welches Setup war das erste oder welches war die erste Matte, die du dir gekauft hast?
Das war in Australien damals die erste so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, vernünftige kommerzielle Hängematte war eine Ticket to the Moon. Da kam diese Firma gerade raus, waren ganz neu und haben das so in verschiedenen Outdoor-Stores so, sind so glaube ich noch mit dem Auto rumgefahren. Es waren ja Australier, die das entwickelt haben, die dann in Indonesien die Matte haben nähen lassen. Und ich glaube auch selber da zumindest zeitweise gelebt haben in Indonesien. Und ja, das war schon recht gut und sehr bequem aus Fallschirmseide. Ich meine eine Double-Variante. Und die habe ich mir, weil ich nicht immer ein Moskitonetz mit hatte, habe ich mir die Double, weil die so breit war auch, habe ich mir die oben quasi wie ein Kokon mich eingehüllt da drin und die oben mit Wäscheklammern zugeklebt, da sind nicht ganz so viele Mücken reingekommen. Und damit bin ich auch eine ganze Zeit lang mit rumgereist. Die hat auch sehr gut gehalten. War unkompliziert beim Reinigen. Die konnte man einfach in eine Waschmaschine stopfen. War jetzt nicht sehr schwer. Und kleines Packmaß so für die damaligen Verhältnisse war alles gut. Kam ich gut mit zurecht.
Wenn du sagst, kleines Packmaß, ist das was gewesen, worauf du damals geachtet hast?
Ja, als ich mit dem Rucksack unterwegs war, die ersten Jahre auf jeden Fall. Ja, da musste ich es halt tragen. Hinterher mit dem Fahrrad nicht mehr so sehr. Im Vordergrund stand für mich aber immer, weil ich halt viel in Gegenden unterwegs war, wo keine oder schwere Reparaturmöglichkeiten zu finden waren oder Nachschubmöglichkeiten, habe ich da in erster Linie auf Robustheit geachtet. Ja, dass es eventuell für mich einfach zu reparieren ist und dass es möglichst robust ist. Und wenn es super läuft, noch vielseitig einsetzbar ist. Und das waren so meine Hauptkriterien. Und ich war so mit dem Rucksack im Schnitt mit einem Basisgewicht von so zwischen 12 und 15 Kilo unterwegs.
Und was war nachher dein Setup zum Schluss? Also mit welcher Matte warst du dann am liebsten unterwegs?
Also am liebsten und wahrscheinlich auch mit am längsten war ich mit einer Hennessy unterwegs. Mit dem ersten Modell mit Reißverschluss an der Seite. Die hatten ja zuerst nur den Einstieg von unten mit diesem Klappverschluss quasi und haben dann ein Modell rausgebracht mit seitlichem Reißverschluss. Und die hatte ich mir im ersten oder zweiten Jahr, als es die gab, habe ich mir die besorgt und mit der kam ich super zurecht. Ich bin ja heute noch, glaube ich, noch sehr gern in meiner Hennessy-Matten. Die allererste habe ich nicht mehr. Das war so, ich glaube, eine Explorer oder so ähnlich wie das Explorer-Modell, also noch mit einem recht festen und steifen Material, aber auch schon mit Moskitonetz und Heavy-Duty-Reißverschlüsse und also war schon ein cooles Teil.
Du bist ja in der ganzen Reihe von verschiedenen Ländern auch gewesen. In welchen Ländern hat Hängematten-Camping gut funktioniert und wo vielleicht auch gar nicht?
Ja, also wie man wahrscheinlich vermuten würde, überall, wo viel Wald ist, da ist natürlich auch super mit der Hängematte. Ja, also ich würde mal sagen, insgesamt, wenn man nicht sehr wählerisch ist und auch mal auf Tankstellen, Rastplätzen und solchen Dinge zurückgreift, wenn es jetzt nur ums reine Übernachten geht, findet man eigentlich fast immer einen Platz für die Hängematte. Gerade wenn man dann eventuell noch eine Ringschraube dabei hat oder sich mal mit einer Einbaumaufhängemethode sich begnügen kann und man eventuell Sachen, ein paar stärkere Äste oder so findet, dass man sich auf einer Seite was basteln kann. Das habe ich also auch öfters gemacht. viel rumgefragt, nachgefragt, ne, und an in Küstennähe oft auf Booten übernachten dürfen, ne, einfach nachgefragt, hör mal, kann ich da nicht mal bei dir da am Mast oder da und da mal meine Hängematte für die Nacht? Ja, klar, geht schon. Manchmal sprang dann noch ein Bier damit raus oder mal ein Burger oder so.
Bist du in der Zeit auch mal in Gegenden gewesen, hast du unter Menschen gelebt, die selber regelmäßig in der Hängematte schlafen, also für die das irgendwie normal war, dass da jemand kommt, der genauso vielleicht in einer anderen Hängematte schläft, aber wie sie selber auch?
Ja, vor allen Dingen hauptsächlich in Süd- und Mittelamerika. Da ist quasi Hängematte Bettersatz. Ne, da schlafen, denke mal, mehr Menschen in der Hängematte, also tagtäglich, als in einem Bett. In Südostasien gibt es auch verhältnismäßig viele Menschen die in Hängematten, ja, vielleicht weniger schlafen, mehr chillen, ne, für Mittagsschläfchen oder so, dann über Nacht aber doch dann auf ihre Matten oder so sich legen. Warum auch immer. Und ja, so als ich dann das letzte Mal 2004 in Lateinamerika war, da hatte ich auch eine Hennessy mit. Hatte ich da schon Hennessy mit? Ich meine, ja. Auf jeden Fall wurde das schon so ein bisschen bestaunt, weil die anders aussah. Die waren nicht so bunt wie deren Hängematten, aus einem ganz anderen Material, mit Mückennetz. Ne, die hatten da teilweise nur so Behelfsmückennetze sich irgendwie drüber gehängt. Und ja, war halt. Man konnte sie nicht überall mieten. Es gab sogar Hängematten-Hotels, wo man eigentlich nur, oder Hostels, wo man eigentlich nur in Hängematten übernachtet. Ja, aber ich hatte halt meine eigene dann dabei.
Ich habe das in Vietnam gesehen, als wir da vor 2 Jahren waren. Da gab es an den Straßen auch so eine Art, ja, Hängematten-Hotels, aber das war wohl, glaube ich, so mehr für die Fernfahrer, dass wenn die ihre Pausen gemacht haben und dann konnten die sich da einfach reinlegen in die Matten, ihre Pause machen und dann hinterher wieder weiterfahren. Und dann gab es so Unterstände, die voll waren mit Hängematten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da gut hat schlafen können, aber jedenfalls, das war zum ersten Mal, dass ich gedacht habe, okay. Also das ist, scheint hier ganz fester Bestandteil einer Kultur zu sein.
War in Lateinamerika ja ähnlich, aber dann auch wirklich zum Übernachten. Das waren im Prinzip so alles so kleine, ja, kleine Kammern. Und da hat man dann entweder sein eigenes Vorhängeschloss genommen zum Verschließen, oder man konnte sich dann an der Rezeption, ja, ich nenne es jetzt mal Rezeption, konnte man sich eins leihen für einen kleinen Obolus. Habe ich aber nie gemacht, weil ich nicht wusste, wie viele Schlüssel gibt es denn davon. Und so habe ich dann immer mein eigenes mitgeführt. Ne, da war ich sicher, ich habe auch alle Schlüssel.
Ich habe ja mal erzählt, dass ich damals nach dem Abitur für ein Jahr in Argentinien gewesen bin und habe dort ganz im Norden gelebt, war bei den Indigenen, die haben dort nicht in Hängematten geschlafen, aber die haben so einfache Lehmhütten gehabt. Und wenn wir dort gewesen sind und die besucht haben, dann war das Wichtigste, dass man nachts wegkommt vom Fußboden. Denn dort gab es Schlangen, es gab Spinnen und die Gefahr war immer, dass wenn man nachts irgendwie schläft und es kommt eine Schlange und sie merkt, da ist Körperwärme und dann kuschelt sie sich an einen ran, dass man dann, wenn man sich umdreht, dann eben gebissen wird. Und deswegen haben wir damals auf dem Dach von der Pickup immer geschlafen oder auf der Ladefläche hinten. Und ich habe inzwischen schon manchmal gedacht, das wäre eigentlich cool gewesen, ich hätte eine Hängematte auch mit dabei gehabt, aber es gehörte nicht zu deren Kultur jedenfalls, wo wir dort unterwegs gewesen sind.
Ja, ich denke mal, das ist so insgesamt mit der Hauptgrund, so auch für die weiter nördlich lebenden indigenen Völker, halt weg zu sein vom Boden wegen den, ja, teilweise gefährlichen oder zumindest lästigen und unangenehmen Tieren.
Bei deiner Reiserei, war da Stealth-Camping ein Thema? Also gab es Ecken, wo du geguckt hast, dass du möglichst spät aufgebaut hast, möglichst früh wieder abgebaut und außer Sichtweite von Menschen?
Ja, gab es oft sogar. Also eigentlich immer in der Nähe größerer Städte. Da habe ich immer sehr drauf geachtet, dass ich halt nicht, dass man nicht unbedingt sofort sieht, wo ich übernachte oder wo ich meinen Schlafplatz suche. Dann teilweise bin ich ja durch Länder gereist, wo die Leute mir eigentlich abgeraten haben, da alleine so rumzureisen, so auch per Anhalter, und ne, das wäre einfach zu gefährlich. Empfand ich nicht so. Ich habe entweder sehr viel Glück gehabt oder Es war einfach nicht so, wie die Leute das teilweise beschrieben haben. Also ich bin gerade in solchen Gegenden eigentlich immer ziemlich gut durchgekommen, oft eingeladen worden und ne, Bürgerkriegsländer oder die gerade fertig waren mit Bürgerkrieg und habe mich da eigentlich selten wirklich bedroht gefühlt. Habe aber dann doch aufgrund der Erzählungen der Einheimischen dann doch in solchen Ländern sehr darauf geachtet, dass ich, wenn ich da irgendwo am Wegesrand oder in der Wildnis oder so mich da irgendwo hinschlage, dass ich nicht unbedingt gesehen werde. Habe mir dann oft im Hellen einen Platz gesucht und bin dann bis zum Einbruch der Dunkelheit noch, habe dann so lange andere Dinge gemacht, ne? Ein bisschen geangelt oder nochmal zum Markt oder dergleichen und habe dann abends die Stelle erst aufgesucht.
Und gab es auch mal Situationen, von denen du gesagt hast oder von denen du heute sagst, das war richtig dumm von dir?
Ja, gab es auch ein paar Situationen, auch gerade in Sachen so mit Tieren, ne, mit nachts da im Busch irgendwo rumlaufen und so. Ich aufgrund meines Interesses für viele Tiere und meine Ausbildung hatte ich da nicht so viel Angst, so eine Grundangst davor, ne? Und hab mir immer gedacht, ich kann es selber einschätzen, wie nah man zum Beispiel ran kann oder so Sachen. Ne? Ich erinnere mich da an eine Situation zum Beispiel da war ich 3 Wochen mit einer Holländerin in Südafrika unterwegs und die wollte unbedingt auch mal ein bisschen näher an Tiere ran. Ich sag jetzt, gucken wir mal, ob wir irgendwo 2 Pferde uns leihen können und dann reiten wir mal durch die Landschaft. Und da haben wir das auch so gemacht. Und auf dem Pferd ist man unverdächtiger für die Wildtiere. Man kommt also sehr nah an die Herden ran und ist im Prinzip dann nach kurzer Zeit eingeschlossen von denen. Und da lag unter anderem ein Pärchen Nashörner unter so einem Busch in Höchsten, so ein bisschen da im Schatten. Und ich wollte mal wissen, wie nah ich da rankomme mit dem Pferd, bevor der Bulle aufsteht. Und die Holländerin, die hat das dann auch so fotografiert von hinten, ziemlich Angst gehabt. Ja, was machst du denn dann, wenn der aufspringt und auf dich zurennt? Ja, ich sage, dann springe ich ab vom Pferd und dann konzentriert er sich auf das Pferd. Spring dann schnell auf dein Pferd und dann hauen wir ab. Ja, halt so ein bisschen naiv halt, ne? Und dann kam ich auch sehr nah dran, bis der Bulle dann doch ihm das irgendwie komisch war und der dann aufgestanden ist halt, ne?
Angenommen, ich würde mich entscheiden, ich gehe jetzt auf Weltreise noch einmal wieder. Was würdest du mir empfehlen? Welche Art von Hängematte sollte ich denn auf alle Fälle mit einpacken? Also was wäre deine Empfehlung für mich?
Heutzutage gibt es ja wirklich eine Menge Auswahl, auch an Stoffen und verschiedenen Grundformen der Hängematte. Und klar, wenn man mit Rucksack unterwegs ist und weiß im Vorfeld, okay, ich muss viel laufen, dann natürlich so leicht wie möglich. Ich würde wahrscheinlich eine wählen, die, falls mal was dran ist an den Enden oder am Rand oder so, die für mich selbst leicht zu reparieren ist, die leicht zu pflegen ist, also unterwegs auch sauber zu bekommen ist. Das gleiche gilt auch für Underkiltern. Ne? Ich würde eher Kunstfaser wählen, weil man die halt öfter und unkomplizierter waschen kann. Das ist bei Daune dann unterwegs, man hat nicht überall, in jeder Stadt wahrscheinlich irgendwo einen Waschsalon, wo man das da machen könnte. Dann würde ich wohl weiterhin immer noch auf eher robuste Stoffe achten, ne, weil man ja doch schon mal, man hat dann irgendwie, wenn man nachts dann irgendwo aufhört, mal ein bisschen Gestrüpp unter sich oder gibt immer Situationen, ne, man hängt mal irgendwo mit dem Reißverschluss irgendwo dran und. Und da würde ich persönlich eher empfehlen, lieber etwas paar Gramm schwerer, aber dafür robuster. Und es sollte so schnell und unkompliziert wie möglich aufzuhängen sein.
Das heißt, welche Aufhängung?
Die Aufhängung war für mich eigentlich immer so, ja, eigentlich schon seit sehr langen, Gurte, Karabiner, Chinchbuckles. Ne, die Chinchbuckles, die sahen früher noch etwas anders aus. Das waren, glaube ich, bessere Ledergürtelschnallen oder so Canvas-Gürtelschnallen aus dem Militärbereich, auch so Vietnamzeit oder so. Und die habe ich dann genutzt so am Anfang als Aufhängung, weil da musste ich nicht auseinanderbauen. Das konnte ich alles so geschlossen zusammenlassen. Ja, das war dann nur halt Karabiner umbauen, andere Seite Karabiner umbauen, einstellen, fertig. Das war immer sehr schnell und sehr unkompliziert. Mache ich heute überwiegend noch so. Habe alles Mögliche ausprobiert, was der Markt und am Knoten und was es alles so gibt. Ne, so ziemlich alles durch. Und bin immer wieder darauf zurückgekommen, weil das halt eine schnelle, unkomplizierte Sache ist.
Mhm. Und was wäre das Tarp deiner Wahl? Würdest du eins mit Türen nehmen, ohne Türen? Was nimmst du da?
Also ich habe eigentlich überwiegend Tarps ohne Türen mitgehabt. Am längsten wahrscheinlich meinen Hilleberg. Dieses 10 XP, also 3,50 lang, und 290 Zentimeter breit. Das hat eigentlich sehr lange gehalten, das habe ich heute noch. Man sieht schon, dass es in den Tage gekommen ist, aber es hat wirklich lange und viele, 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 viele Nächte gehalten. Auch da wäre meine Empfehlung, also das, was ich machen würde, wenn ich viel im Wald, im Bus oder so unterwegs bin oder so, würde ich auch eher auf robuste Materialien achten, weil immer mal was von oben runterfällt, aufs Tarp drauf. Und diese ganz, ganz dünnen Stoffe sind deutlich robuster geworden heutzutage als so die erste Generation davon. Aber ich persönlich habe halt mehr Vertrauen in etwas stärkere Stoffe. Weil da weiß ich, ne, auch wenn ich da mal drauf trete oder wie auch immer, gibt tausend Möglichkeiten, die passieren können. Die halten in der Regel, halten die das aus.
Und da geht für dich robust und ist für dich das wichtigste Kriterium, weil du einfach lange unterwegs bist und auch nicht immer weißt, wo du wie was reparieren kannst.
Einmal das und gerade auf diesen langen Touren, wenn man viele hundert Nächte in einer Hängematte schläft oder so, das macht sich irgendwann am Stoff bemerkbar. Ne, wenn man auch ein bisschen unruhiger Schläfer ist, das Hin- und Herrutschen und so oder die Gurte und so verschiedene Sachen, das leidet dann, wenn man das tagtäglich irgendwo aufhängt und auch nicht immer so mega feinfühlig mit umgeht, das merkt man. Und da wusste ich bei den robusten Sachen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie auch bis zum Ende meiner jetzigen Tour gerade halten.
Die Zeit deiner Weltreisen ist vorbei. Aber du hast ja nicht aufgehört zu reisen. Wohin geht jetzt deine nächste Reise?
Also die allernächste Reise, die geht dann zum Hängemattentreffen nach Gevelsberg in NRW. Da ist dann das Wintertreffen. Dann sind noch zwei, drei Sachen geplant hier oben bei uns im Norden. Da wollte ich mit einem Kumpel aus dem Bushcraft-Forum zusammen, wollten wir eine Mehrtageswanderung machen. Dann kommt noch eine, wahrscheinlich dann noch ein Besuch zum Hängemattenforum in Bayern, wenn das wieder stattfindet. Ja, und dann schwirren mir noch so ein paar Sachen im Kopf rum. Ich wollte noch einen Kumpel in Schweden besuchen, auch Forumskumpel aus dem Bushcraft-Forum. Eher kleinere Ziele und Nahziele.
Das war's, glaube ich. Wir haben relativ viel abgedeckt. Wir haben ein bisschen was von dir aus deinem Leben gehört, was dich da motiviert hat, was dich in die Ferne gezogen hat. Wir haben ein paar Ausrüstungstipps gehört, was für dich funktioniert hat und wo du guten Gewissens auch sagen kannst, das wird wahrscheinlich auch für andere funktionieren. Herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du deine Reiseerlebnisse und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Echt spannend.
Sehr gerne.
Und an alle anderen, die uns heute zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns das gerne an podcast@hängemattenforum.de oder schreibt uns auch gerne eure Fragen und Erfahrungen ins Forum. Da ist Wuppitom unterwegs und ich auch. Und wir freuen uns dann auch auf den Austausch mit euch. Insofern, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, auch tschüss von mir zusammen. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwo am Lagerfeuer. Tschüss zusammen.